zu einer Waffe gegriffen und den anderen niedergeschossen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das letzte Wort kompakt. In der heutigen Kurzepisode unterhalten sich die beiden Strafrechtsprofessoren Mo El-Ghazi und Till Zimmermann über die wichtigsten Aspekte der Notwehrprovokation.
Lieber Mo, was machst du da?
Ja, siehst du, ich mache zumindest nicht den Abwasch. Ich sitze hier gerade am Rechner und sitze gerade an einem Gutachten, was ich jetzt von einem Anwalt aufgetragen bekommen habe. Ganz klassische Notwehrfragen stehen dort im Mittelpunkt bei diesem Gutachten. Zum Beispiel das Thema Absichtsprovokation.
Oh, spannend. Ja, das ist verrückt, dass ein Anwalt was dazu wissen will, weil das ist ja auch super klausurrelevant. Ja. Wissenschaft meets Praxis.
Ja, Wissenschaft meets Praxis. Also deswegen habe ich das auch ganz, ganz gerne angenommen. Man muss schon sagen, ja, Fragen rund um die Notwehr sind natürlich immer examensklausurrelevant. Ja? Also was würdest du sagen? Was ist der am häufig vorkommende Rechtfertigungsgrund in der Klausur?
Ja, Notwehr natürlich.
Ja, Einwilligung oder Notwehr?
50-50?
Ja, ich würde auch eher dir zustimmen. Deiner ersten Einschätzung. Eher Notwehr, aber vielleicht gleich danach dann eben die Einwilligung. Darüber können wir ja dann nochmal in einer anderen Veranstaltung reden. Aber genau, Notwehr, ja.
Erzähl mir mal, worum geht's denn da in deinem Gutachten?
Ja, also da geht's darum, dass jemand sich mit einem anderen in Streit geraten ist. Ich will es versuchen, ohne dass man jetzt daraus schlussfolgern kann, worum es da genau geht. Man könnte das bestimmt dann auch in der Presse recherchieren. Also jemand ist mit einem anderen in die Straße, in Streit geraten und er wusste ganz genau, wenn ich in seine Straße gehe und mich dort aufhalte mit meinen Kumpels, ja, dann wird das dazu führen, dass der sich provoziert fühlt und versuchen wird, mich anzugreifen. Und unter diesem Deckmantel möchte ich den dann erschießen. Das ist die Frage. Ja, also der Angeklagte im vorliegenden Fall, ja, der ist mit seinen Kollegen in die Straße gefahren, in der ja der Gegner wohnte, hat dort in einem Café Milch und Kakao bestellt und es kam dann so, wie es kommen musste. Der Gegner, nenne ich ihn mal, ja, kam mit seinen Bekannten und Freunden dazu und fühlte sich provoziert alleine durch die Anwesenheit der Betroffenen und ja, und dann ist es eskaliert und im Rahmen dieser Eskalation hat unser Mandant, ja, also der Auftraggeber, hat dann zu einer Waffe gegriffen und den anderen niedergeschossen. Und das Gericht sagt...
Ja, das klingt nach einer Auseinandersetzung zwischen Fans und Bundesliga-Vereinen.
Ja, genau, so ungefähr. Und es ist halt, das Gericht sagt jetzt, oder die Staatsanwaltschaft sagt, das hatte der genauso geplant. Genauso war der Plan, die wollten die provozieren durch ihre Anwesenheit, die hatten die Waffen schon vorher eingepackt und dann kam es so, die fühlten sich provoziert alleine durch die Anwesenheit. Und ja, jetzt ist halt die Frage, ist so etwas, ein solches Vorverhalten, Anwesenheit, ja, in der Straße des Gegners, ist das etwas, was zu einer Notwehreinschränkung führen kann? Notwehreinschränkung. Ich würde auch sagen, also im Rahmen der Notwehr gibt es viele Probleme. Ja, natürlich muss man die Standarddefinition alle kennen, ne? Selbstverständlich. Und da gibt es natürlich so auch Probleme bei der Notwehrlage. Aber ich glaube, typischerweise so die Hauptprobleme, Till, im Rahmen der Gebotenheit.
Ne? Ja, da kann man schön in der Klausur
was abrufen. Und dann muss man sicherlich von den Studierenden erwarten, ja, dass sie die klassischen Fälle der Notwehreinschränkung, die im Rahmen der Gebotenheit anzusprechen sind, dass sie die auch kennen. Was sind das für Fälle, Till? Sammeln wir mal.
Jetzt kommt ja schon wieder
Nein, ich frag nicht ab.
Ja, also das sind die Angriffe innerhalb von Garantenstellungen, ja, ne, so irgendwie der Ehemann verkloppt die Ehefrau in Notwehr und so. dann die so krasses Missverhältnis, ne, also der Typ, der Gehbehinderte, der da, um seinen Kirschbaum zu verteidigen, die Kinder da runterballert. Ja. Nach herrschender Meinung auch die Fälle, in denen ein Schuldloser angreift, wobei man da, ne, also Kinder oder auch irgendwelche total Betrunkenen oder erkennbar Irrenden.
Lass mich kurz einhaken. Das war vor einem Jahr war das in der Klausur dran. Staatsexamen, Klausur. Erkennbar schuldlos Handelnder und der war voll alkoholisiert. Und oh, ich glaube, lass mich mal schätzen, 40% der Leute haben das nicht thematisiert, leider. Oder falsch thematisiert, ja?
Ja, das ist natürlich falsch. Also diese Fallgruppe kannst du ja auch schon beim Angriff thematisieren, weil ja eine durchaus beachtliche Mindermeinung sagt, das ist dann schon gar kein Angriff, sodass wir diese Fälle dann über den Defensivnotstand lösen. Aber die herrschende Meinung macht das auch über diese Gebotenheit.
Ja, und ich glaube auch, für die Studierenden, den kann man mit auf den Weg geben, das genügt, wenn man das im Rahmen der Gebotenheit anspricht. Ja, Notwehreinschränkung, sozialethische Einschränkung des Notwehrrechts. Und eins fehlt uns noch, und da waren wir ja gerade, die Notwehrprovokation, ne?
Ja, die Notwehrprovokation, ne?
Ja, also da sollte man als Studierender zwei Fälle kennen. Einmal die Absichtsprovokation und die sonst vorwerfbare Provokation. Und
ja, gebe ich dir recht.
Ja, und ich bin, was man sagen muss, die Absichtsprovokation ist total selten. Also nicht nur in der Praxis, sondern auch in den Klausuren total selten. Warum? In der Praxis, das wird sich kaum nachweisen lassen. Ja? Kaum ein Angeklagter wird so doof sein und sagen, ey, ich habe das doch nur gemacht. Ja? Ich bin da hingegangen und habe den provoziert, nur damit ich unter dem Deckmantel des Notwehrrechts quasi zum Gegenschlag ausholen kann. Ja? Das wird kaum ein Angeklagter mal so sagen. In unserem Fall ist es vielleicht anders, aber ich denke, in der Klausur, ja, spiegelt sich das so ein bisschen wieder. Relativ selten, oder hast du schon mal einen Fall bearbeitet, Absichtsprovokation?
Ja, habe ich, aber den habe ich sogar selber gestellt, aber da muss ich mich auch ziemlich verbiegen, um das so hinzubekommen. Ja. Aber ich meine, im Sachverhalt kannst du immer schreiben, er macht das, weil er das und das machen will.
Ja, richtig. Also das ist natürlich der Vorteil an der Klausur, ne? Weil ich meine, genau, wenn wir über einen Fall der Absichtsprovokation reden, dann ist die Rechtsfolge relativ eindeutig, ne? Die Rechtsfolge bedeutet, es steht dem Angegriffenen hier kein Notwehrrecht zu. Die herrschende Meinung sieht zumindest so, sagt, letztendlich ist er ja eigentlich selbst der Angreifer, der rechtsmissbräuchlich handelt und unter dem Deckmantel des Notwehrrechts zum Gegenschlag ausholen möchte. Das ist die wohl herrschende Meinung. Es gibt natürlich auch andere Meinungen, aber erwarten wir da andere Meinungen an der Stelle? Was würdest du sagen?
Eher nicht. Also wenn du 18 Punkte haben willst, vielleicht schon, aber...
Ja, richtig. Also ich würde auch sagen, eher nicht. Ne? Wenn ich mal in die klassischen Lehrbücher gucke, Absichtsprovokation, da wird bei dieser Form der Provokation eigentlich nur drauf verwiesen, dass das Notwehrrecht eingeschränkt ist, weil eigentlich der Angegriffene rechtsmissbräuchlich handelt und er letztendlich tatsächlich der Angreifer ist. Jetzt nochmal ganz kurz zu meinem Fall. Absichtsprovokation, da ist die Frage, was braucht man eigentlich für eine Absichtsprovokation?
Ganz einfach, Provokation und Absicht.
Ja, sehr gut. So, und das ist natürlich die Frage. Absicht ist schon mal, glaube ich, wie gesagt, in der Praxis schwer festzustellen, aber in der Klausur ließe sich das natürlich schnell irgendwie einbauen in einen Fall. Provokation. Und das ist so ein bisschen die Frage, wenn man sich die Rechtsprechung mal anguckt, da gibt es gar nicht so viele BGH-Entscheidungen und letztendlich musste das der BGH auch noch nie so wirklich entscheiden, ausdrücklich. Braucht man eigentlich, um von einer Provokation sprechen zu können, auch bei der in den Absichtsfällen, ja, so sage ich das mal, auch dort ein rechtswidriges bzw. ein sozialethisch zu missbilligendes Vorverhalten? Oder kann man sagen, nö, das ist jemand, der hat von Anfang an, ja, hat er den Plan geschmiedet, sich unter dem Deckmantel des Notwehrrechts, ja, zu verteidigen. Das alleine ist Grund genug, um für den das Notwehrrecht auszuschließen. Das ist so ein bisschen jetzt die konkrete Frage in meinem Gutachten. Und die herrschende Meinung in der Literatur, kannst du dir ja vorstellen, was die wohl sagen wird?
Ja, kann ich mir, ich will es aber nicht sagen.
Ja, sehr gut. Ja, die sagt auch, bei der Absichtsprovokation brauchen wir zumindest ein sozialethisch zu missbilligendes Vorverhalten, weil andernfalls wäre ja der Grund für die Einschränkung des Notwehrrechts allein in der Gesinnung zu sehen.
Ja, das wäre Gesinnungsstrafrecht.
Genau, ja. Allein in der bösen Gesinnung würde dann der Grund für die Einschränkung liegen und das würde zumindest in eine Tendenz Richtung Gesinnungsstrafrecht gehen. Deswegen fordert die herrschende Literatur auch bei der Absichtsprovokation zumindest ein sozialethisch missbilligendes Vorverhalten. Das ist, glaube ich, aber eher selten in der Klausur, die sonstige Provokation. Ich glaube, das ist das Hauptthema und das ist das, was den Studierenden begegnen kann, ja, in einer Klausur. Was gilt dort? Was müssen wir dort festhalten?
Darf ich lösen?
Ja, gerne.
Ja, auch hier braucht man natürlich erstmal die Provokation als Voraussetzung und dann prüfen wir die Rechtsfolge. Also das würde ich sagen, sind die zwei Knackpunkte. Ne? Erstmal die Voraussetzung und dann die Rechtsfolge. Und die Voraussetzung ist hier auch die Frage, also man muss sich in irgendeiner Art und Weise ungut benehmen, ne? Provozierend benehmen. Sehr gut, und da ist halt die Frage, reicht es aus, ob ich mich, wie es irgendwie die Rechtsprechung ausdrückt, sozial, ethisch zu missbilligend verhalte oder ob ich mich rechtswidrig verhalten muss.
Ja, was die Literatur herrschend fordert. Ja? Rechtswidrig würde quasi bedeuten, also es muss nicht strafrechtswidrig sein. Ja? Ich weiß, dass das natürlich problematisch ist, diese Unterscheidung. Aber in der Standardliteratur wird gesagt, also es muss nicht strafrechtswidrig sein. Es genügt auch ein allein zivilrechtswidriges Handeln.
Ja, aber meistens ist es ja strafrechtswidrig. Guck mal, ich beleidige dich zum Beispiel. Mhm. Ich sage irgendwie, du Arschloch, du blöder Penner, du und so weiter. Ja. Sowas ja. irgendwie, oder mhm. dieser Fall, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, der mit dem Anrauchen, wo der einen dem anderen so ja. Zigarettenqualm im Gesicht gepustet hat, da kann man sagen, mhm. der gefährdet die Gesundheit, weil er dem so karzinogenes, Coronaviren verseuchtes Zeug ins Gesicht pustet oder so, ne?
Ja, oder man könnte auch von einer Persönlichkeitsrechtsverletzung sprechen, ne? Ja. Also irgendwie, wenn du mich anlaust mit einer Zigarette und ein bisschen spucke, finde ich das irgendwie auch irgendwie, ja, eine geringe Schmähung meinerseits, ne? Empfinde ich das als geringe Schmähung und würde sagen, der nimmt mich wohl nicht ernst, raucht mich hier mit Zigarette an. Und da hätten wir dann im Sinne von 823, ne, 1004 BGB, sicherlich Rechtsgutsbeeinträchtigungen, die entweder zu entschädigen sind oder zumindest zu hinterlassen sind. Und dann würden wir auch von der Rechtswidrigkeit sprechen können. Also das ist natürlich mit der Literatur dann gar nicht so, ja, also relativ eindeutig, das festzustellen, weil man quasi dann an Rechtsnormen anknüpfen
genau.
kann.
Genau, und also das ist ja die, wenn die Voraussetzung, wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, dann ist dieses Kriterium nach allen Meinungen erfüllt, dass wir eine Provokation mhm. haben. So, die Frage mhm. ist natürlich, was meint die Rechtsprechung damit? Das muss nicht zwangsläufig rechtswidrig sein, das provozierende Verhalten, sondern mhm. es kann auch einfach sozialethisch zu missbilligend sein. Was heißt das?
Mhm. Ja, das ist ehrlich gesagt ganz schön schwierig. Ne? Also ich meine, letztendlich kann man halt von dem gehen, was eindeutig rechtswidrig ist und dann vielleicht mal eine Stufe runter. Also wenn man sagt, etwas, was vielleicht belästigend ist, aber noch nicht beleidigend. Ne? Dass ich mal einen Spruch mache dir gegenüber und sage, hey, Till, kannst du mal bitte den Abwasch machen? Ne? Du bist wirklich ein Schmutzfink. Ah nee, Schmutzfink wäre vielleicht schon wieder eine Beleidigung.
Willst du mich provozieren, ja. Ja, oder das, wie in deinem Fall hier, die weiß ich nicht, was da, Fußballfans oder so, die da hinkommen zu den anderen und da irgendwie Milch trinken und sich einen Kakao bestellen.
Ja, also da sehe ich nicht, ehrlich gesagt, tue ich mich schwer, darin irgendwie darin ein sozial-ethisch zu missbilligendes Vorverhalten zu sehen. Ich sehe ganz normales, sozial adäquates Verhalten und finde es schwierig, den Leuten zu sagen, ja, haltet euch an die Regeln der Straße, an den Regeln eurer Gegner, an den Regeln irgendwelcher Clans, dann, ne? Weil wenn ihr euch nicht daran haltet, werdet ihr die provozieren. Und wenn ihr das damit tut, dann müsst ihr euch Notwehreinschränkung gefallen lassen. Da tue ich mich total schwer und ich glaube, so würde es wohl auch die Rechtsprechung sehen.
Ja, also es gibt eine Entscheidung des BGH, mhm. kennst du bestimmt, da war irgendwie so, da ist einer, der wusste genau, wenn er da zu jemand anderen fährt, die hatten sich schon vorher gezofft, dann gibt es da irgendwie Stress und der ist da hin und hat sich auch eine Eisenstange oder so mitgenommen und dann war auch, und dann gab es natürlich auch Stress und von der Eisenstange wurde auch Gebrauch gemacht und dann stand auch die Frage im Raum, war das jetzt provokativ und entfällt deswegen das Notwehrrecht? Dann hat der BGH sowas gesagt wie, ja, nur alles, was irgendwie mit der Lebensklugheit nicht zu vereinbaren ist, ist noch nicht sozialethisch zu missbilligen, richtig, beziehungsweise ja. führt zum Wegfall von Rechten.
Ja.
Ja? Also man kann sich ruhig dumm verhalten und das bedeutet noch nicht, dass einem das Notwehrrecht
verloren geht. Ja, das ist richtig. Jetzt ist aber die Frage, was meint der BGH mit sozialethisch zu missbilligen? Also wenn sozial adäquat nicht zur Einschränkung führt, dann brauchen wir halt irgendwas, was sozial widrig ist. Und ja, wie gesagt, Belästigung, ja, doofe Sprüche, so Anspielungen, Taktlosigkeit, Hänseleien, aber alles dann irgendwie unterhalb einer Rechtsgutsbeeinträchtigung, die gegen das Gesetz verstößt. Ne? Also unterhalb eines Verstoßes gegen Paragraph 1004 BGB, so würde ich ja sagen, wenn es...
So wie, ist das dieser Fensterfall
da im Zug? Zugabteilfall, genau, der Abteifensterfall. Ja, genau. Und also einfach jemanden loswerden wollen, weil der so ein bisschen mieft und dann öffnet man immer das Fenster im Zugabteil, das kann man ja heute leider nicht mehr machen und dann irgendwie belästigt man den damit, ne? Und der greift dann irgendwann mal mit einem Messer vielleicht an und dann ist die Frage, ob man, weil man die ganze Zeit das Fenster geöffnet hat, das ist vielleicht nicht rechtswidrig gewesen, ne? Vielleicht, sage ich jetzt ganz bewusst, aber vielleicht ist es sozialethisch zu missbilligen, weil man sagt, ja gut, es wird dem kalt so ein bisschen, ne? Erkältung drohte dem jetzt nicht und muss man sich deshalb jetzt eine Einschränkung des Notwehrrechts gefallen lassen. Wir sprechen gleich noch ganz kurz über die Rechtsfolge. Aber Till, also ich tue mich da total schwer mit dem sozialethisch zu missbilligen, Weil ich natürlich denke, was ist das denn? Was ist damit gemeint, sozial, ethisch? Ne? Was ist denn ethisch verwerflich und was eben nicht? Stell dir mal vor, du kommst auf meinen Geburtstag und bringst mir kein Geschenk mit.
Ja, genau mein Plan.
Ja, da würde ich sagen, wenn es eine Geburtstagsfeier ist, wo es Kuchen gibt, Essen gibt, Getränke, und zwar alles kostenlos, dann finde ich das taktlos, kein Geschenk mitzubringen.
Ja, das nicht umsonst spricht das Gesetz von einer Anstandsschränkung. Ja,
richtig, ich glaube auch. Das wäre unanständig, jetzt hier nichts mitzubringen. Und genau genommen finde ich ja, das ist eigentlich sozialethisch zu missbilligen, dein Vorverhalten. Und jetzt stell dir vor, ich würde jetzt sagen, ey Till, das ist taktlos und schlag dir dann eine oder möchte dir eine Ohrfeige verpassen. Du weißt ja, dass ich nicht so bin. Ne? So weit sind wir noch nicht, aber ja, und du würdest dich jetzt wehren wollen, ne? Und jetzt sagst du, oh Gott, ich werde angegriffen, und jetzt holst du zum Gegenschlag aus und holst sofort zum Gegenschlag aus, also weichst es mir nicht aus oder was auch immer. Ja, musst du dir eine Einschränkung des Notwehrrechts gefallen lassen. Da tue ich mich wirklich schwer zu sagen, was, ja, diese Taktlosigkeiten, ja, also daraufhin schon eine Einschränkung des Notwehrrechts vorzunehmen, das fällt mir nicht leicht, und vor allem das, ja, was ist sonst sozialethisch zu missbilligen? Da tue ich mich total schwer. Aber ich glaube, für die Studierenden kann man sagen, in den allermeisten Fällen werden wir wohl auch ein rechtswidriges Verhalten haben. Ja, und das liegt wohl daran, dass halt das Zivilrecht 823.004, der Rechtsgüterschutz, dort so weit ist, eben nicht nur gegen vorsätzliche Angriffe, sondern auch gegen fahrlässige Angriffe ist man dort geschützt. Das ist gar nicht schlecht. Das heißt, man kommt relativ schnell auch in die Rechtswidrigkeit rein, so dass es häufig nicht drauf ankommt.
Also ja, genau, denke ich auch. Muss man oft nicht entscheiden. Und dann haben wir schon den ersten von unseren zwei Voraussetzungen eigentlich erfüllt. Da haben wir jetzt ein provokatives Verhalten. Mhm. So, und dann ist die nächste Frage noch, wie sieht es mit der Rechtsfolge aus?
Ja, Till, da bist du dran. Was ist die Rechtsfolge?
Ja, herrsche Meinung sagt, sogenannte Drei-Stufen-Lösung. Ja, Drei-Stufen-Lösung. Also man darf sich nicht so verteidigen wie sonst, sondern man muss so gestuft vorgehen. Erstens versuchen auszuweichen. Normalerweise gilt ja, das Recht braucht dem Unrecht nicht zu weichen. Musst du dir nicht keine bis eine schimpfliche Flucht zuzumuten und so weiter. Diese ganzen Sprüche. Hier schon muss man ausweichen. Und wenn das nicht geht, dann nur so Schutzwehr. So ein bisschen aggressiv, so ein bisschen zurückprollen und zurückschubsen und sowas. Aber jetzt nicht zum Gegenangriff übergehen. Und dieses zum Gegenangriff übergehen, die sogenannte Trutzwehr, ist dann absolute Last Resort, ne? Das darfst du nur machen, wenn gar nichts anderes geht. Und wenn man in dieser Eskalationsleiter muss man vorgehen. Und wenn man da gleich zum Gegenangriff übergeht, auch wenn es vielleicht das effektivste Mittel ist, dann gilt das nicht als Notwehrrechtfertigung.
Mhm. Genau, ist das nicht geboten. In der Tat, also wenn man es so darlegt, wie du es jetzt dargelegt hast, voll und ganz einverstanden. Jetzt ist natürlich eine Frage, es gibt auch Stimmen, die sagen, nee, es gibt keine Einschränkung, zumindest bei der sonst vorwerfbaren Provokation nicht. Und das sagt den meisten Zuhörern vielleicht was unter dem Stichwort Actio illicita in causa. Ne? Gar keine Notwehreinschränkung im Rahmen der Gebotenheit, zumindest bei sonst vorwerfbarer Provokation nicht. Aber die Möglichkeit, einfach an das Vorverhalten anzuknüpfen und zu fragen, hat man sich durch dieses Vorverhalten eines Fahrlässigkeitsdelikts strafbar gemacht?
Ja, genau. Ja?
Also ich könnte dann fragen, hat sich der Till Zimmermann wegen fahrlässiger Körperverletzung strafbar gemacht, indem er mir kein Geschenk mit zum Geburtstag gebracht hat? Da siehst du mal, wie lächerlich das ist, ja?
Ja,
ist aber das müsste ich dann, ja, das müsste ich dann tatsächlich fragen. Das ist ja diese Lehre Actio illicita in causa. Jetzt ist es aber, glaube ich, so, und damit können wir vielleicht zum Ende kommen, erwarten wir das in einer Klausur, ein Eingehen auf diese Sondermeinung, die sagt, keine Einschränkung des Notwehrrechts bei sonst vorwerfbarer Provokation, dafür aber die Möglichkeit der Anknüpfung der Strafbarkeit hinsichtlich des Vorverhaltens. Erwartest du das?
Von den Leuten, die wirklich hohe Punktzahlen erreichen wollen, ja, aber das ist jetzt kein K.O.-Kriterium, also oberhalb von einem VB vielleicht.
Ja, also ich kann einfach nur die Erfahrung als Prüfer wiedergeben, wir kriegen ja auch Lösungskizzen, ja, die sind natürlich nicht verbindlich für uns, aber ich glaube, typischerweise taucht diese Sondermeinung nicht auf, ja, aber du hast vollkommen recht, also von jemandem, der 18 Punkte haben möchte, wäre das schon schön, auch dazu noch ein Wort zu verlieren und dann vielleicht zu sagen, okay, die lehne ich ab, diese Vorverlagerung, und ich nehme eine Einschränkung des Notwehrrechts vor, eben mit Blick auf das Merkmal der Gebotenheit, was sich in 32 wiederfindet. Okay, so Till, jetzt mache ich mal weiter mit meinem Gutachten.
Ja, mach du mit deinem Gutachten weiter und ich gehe richtig arbeiten.
Alles klar.
Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag.
Ja, dir auch. Ciao.